Heute geht es um Game Physics, also um die Physik in Spielen. Das ist ein Teil der, einerseits der Spielelemente, es ist ein Teil der Animation und bedingt dann so ein bisschen die audiovisuelle Darstellung. Und ansonsten ist es natürlich ein wichtiger Bestandteil der Spielwelt, in der das Ganze stattfindet. Man wird überrascht sein, aber Physik ist nicht erst in den letzten Jahren in die Spiele eingezogen. Es gab schon immer Grundlagen der Physik. Und die wesentliche Physik der ersten Jahrzehnte ist Festkörperphysik. Seit ein paar Jahren sieht man zunehmend Weichkörperphysik. Und so jetzt die allerneuesten Engines arbeiten dann verstärkt auf Partikelströmen und Strömungsphysik. Das ist eigentlich nur eine Frage der Komplexität, also wie viel Rechenpower man der Physikberechnung zur Verfügung stellen kann und will, sodass auch hier gilt, die Simulation von Strömungsphysik war schon in den 70er und 80er Jahren weiter auf Großrechnern und Mainframes, aber bis es dann den Einzug in die Echtzeitberechnung gefunden hat, das dauerte halt. Da ist auch noch einiges an Luft nach oben. Festkörperphysik ist im Wesentlichen die klassische Mechanik, auf Englisch heißt das dann die Rigid Body Dynamics. Da geht es um Massen und Kräfte, die diese Massen bewegen. Eine der Grundannahmen, die es dann auch von der Weichkörperphysik und der Strömungsphysik unterscheidet, ist die Annahme, dass sich die Masse eines Körpers in einem Punkt, üblicherweise dem Schwerpunkt, konzentriert. Das heißt, wenn wir die Bewegung von so einem Würfel berechnen wollen, dann gucken wir, welche Kraft wirkt auf seinen Schwerpunkt ein. Und wenn sich der Schwerpunkt verändert oder bewegt zum Beispiel oder in irgendeiner Kurve fliegt, dann hängt der ganze Körper da unverändert dran. Es ist eben ein fester Körper, der selber weder deformiert noch irgendwie zerstört werden kann. Das sind natürlich scharfe Annahmen, also da vereinfacht man ja massiv, aber damit kann man einigermaßen arbeiten, zum Beispiel so eine große Wand dann nur noch aus ein paar 20 Blöcken zusammenzustellen. Und das sieht, wenn man die Körper klein genug wählt, dann auch einigermaßen glaubwürdig aus, aber vereinfacht den Berechnungsaufwand ganz erheblich, wenn man nicht jede Oberfläche oder jedes Teilchen in Interaktion mit allen anderen Teilchen berechnen muss. Also Massen und Kräfte, darum geht's. So ein paar Grundannahmen der klassischen Festkörperphysik ist zum Beispiel, jeder Körper hat genau eine Position. Oder andersherum, an einem Punkt im Raum kann immer nur ein Körper sein, zur gleichen Zeit, oder ein Massepunkt. Das ist schon bei Spielen, die eigentlich überhaupt keine Physik drin haben, zumindest gibt es da eine Positionsberechnung. Also alle Spiele, die in irgendeiner Form eine Welt haben, hier sehen Sie Civilization, also Tile-Based World und Tile-Based Environment und Tile-Based Movement und so, das läuft ja alles wie so ein Schachbrett, aber auch im Schachbrett kann man sagen, gibt es zumindest eine Positionsbezeichnung und beim Schach gilt auch wie bei Civilization ähnlich, also an einem Punkt können halt nur eine Sache gleichzeitig sein, in dem Fall sogar zwei, also es gibt eine Welt, da gibt es dann irgendwie die Bäume oder die Berge oder die Flüsse und da kann dann irgendeine Einheit drauf sein, aber sobald eine zweite Einheit da reingeht, dann müssen die sich so lange streiten, bis eine übrig bleibt. Das ist wie beim Schach halt auch. Das wird nicht in jedem Spiel eingehalten. Es gibt Spiele, wo dann auf einem Punkt 100 Einheiten sind, also die dann übereinander liegen praktisch. Das kann man machen, weil dem Computer ja die Physik erstmal egal ist. Computer müssen ja Physik simulieren bis hin zur Position. Also es ist überhaupt kein Problem, dass zwei Spielobjekte die gleichen Koordinaten haben. Man muss sich dann überlegen, in welcher Reihenfolge sie auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Aber eine Kollisionserkennung zu sagen, hier ist schon jemand und der muss dann weg oder ich muss weg, wenn ich dahin will, das muss man dem Computer halt mitteilen. Von selber kommt er dann nicht drauf. Der nächste Punkt wären Geschwindigkeiten. Also so ein Körper hat nicht nur eine Position, sondern auch eine Veränderung der Position in der Zeit. Gemeinhin als Geschwindigkeit bekannt, die erste Ableitung der Position sozusagen. Das sieht man sehr schön in Missile Command, das habe ich Ihnen ja auch schon mal gezeigt, das Spiel als Relikt des Kalten Krieges oder mitten im Kalten Krieg 1980, in dem diese Flugbahnen der Flugkörper, also in dem Fall der russischen Raketen, ja wahrscheinlich russischen werden es sein, so rot wie die aussehen, also dieser Raketen, die Geschwindigkeit wird durch so eine Linie auch noch klar gemacht. Also da sieht man einfach auch von wo sie herkamen, wo sie hinstreben. Im Grunde genommen sieht man die Geschwindigkeit visualisiert anhand der Flugbahn. Nicht jedes Objekt hat in dem Spiel eine Geschwindigkeit. Die Städte zum Beispiel haben keine, die sind ja nur auf einer Position. Aber auch hier gilt, entweder Stadt oder Rakete, zwei Dinge können nicht an einem Ort sein. Und genau darauf basiert ja dieses Spiel. Wie eigentlich so ziemlich jedes Spiel hat man, ich meine, das ist sehr abstrakt, so wie man sagen kann, Filme sind ja einfach nur Bilder, die durchleuchtet werden, sind Spiele einfach nur kleine Boxen, die miteinander kollidieren. Und diese Beschreibung trifft auf verblüffend viele Spiele zu, vielleicht Text-Adventures nicht, aber die meisten Spiele basieren darauf, dass sie irgendwelche Objekte haben, die in irgendeiner Form auf dem Bildschirm miteinander kollidieren. Und sie müssen diese Kollision so einstellen, dass es halt ein vernünftiges Gameplay, eine vernünftige Geschichte etc. ergibt. So, und das ist die Sicht der Physik auf Computerspiele. Die nächste Eigenschaft, die Körper haben können, aber eben nicht immer haben, ist die Rotation. Time Pilot wäre so ein typischer XY-scrollender 2D-Shooter. Katamari Damacy ist da schon spannender, das will ich Ihnen mal zeigen, wenn Sie es nicht kennen. Das müssen Sie gesehen haben. Katamari Damacy war so ein PS2-Spiel. Das gibt es auf verschiedenen Plattformen, aber die PS2-Version ist unerreicht. Sie sind so ein klebriger Ball, der von diesem Prinzen gerollt wird. So, und das Ziel ist es, Dinge aufzusammeln, die alle an diesem Ball hängen bleiben. Die müssen halt kleiner sein. Die müssen kleiner sein als der Ball, dann bleiben die kleben und der Ball wird immer größer. Und das Ziel ist es, die ganze Welt aufzurollen. Also man wird dann immer größer, hinterher rollt man dann ganze Häuser, Autos, Städte und dann irgendwann rollt man dann auch die Oberfläche der Erde ab und hinterher kann man die ganze Welt aufsammeln und den Mond und so. Und das ist das Spiel. Das reine Prinzip ist eigentlich Rotation. Das Spannende ist, dieser Klebeball hat in der Mitte halt seinen Schwerpunkt. Das ist auch das Rotationszentrum und alles, was dranhängt, rotiert dann um dieses Zentrum drumherum. Man muss sich dann um so Details, dass das alles platt gematscht würde, muss man sich halt da nicht kümmern, sondern der Ball wird immer größer. Aber er kann auch hängen bleiben, wenn die Hindernisse zu groß sind. Da muss man ein bisschen warten, weiterspielen, das sehen Sie ja in diesem Video. Dann spielt man ein bisschen weiter. Wir spielen jetzt mal hier vor. Da sieht man dann schon, es wird also zunehmend umfangreicher, die Welt, die man da so einrotiert. Und wenn wir jetzt noch weiter... So, und das ist so ein absurdes japanisches Spiel, aber also verblüffend erfolgreich mit seinem einfachen Spielprinzip. Das gibt es auch auf iOS und auf inzwischen den neuesten Konsolen, wobei das Grundprinzip sich da auch nie verändert. Sie rollen halt da nach und nach die Welt auf. Okay, also das ist Katamari Damacy, ist auf jeden Fall mal eine Entdeckung wert. Und das basiert auf Rotation. Da müssen Sie zu jedem Körper genau wissen, wo befindet er sich im Raum und inwiefern dreht er sich gerade um den Rotationsmittelpunkt. Und der muss nicht in dem Körper selber liegen, wie man das bei Time Pilot ja noch sieht. Also das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, Sie können dieses Flugzeug in der Mitte bewegen und ansonsten müssen Sie halt alles abschießen und ab und zu mal so einen Fallschirmspringer retten. Das ist halt so ein 80er Jahre Schmapp, Shoot'em'up, das immer auch auf freier Rotation im 2D-Raum basiert. So, das nächste spannende Element sind Kräfte. Kräfte sind natürlich auch bei solchen Spielen spielen schon eine Rolle, aber eine Kraft ist ja etwas, was auf einen Körper einwirkt. Und meistens bei Kraft hat man auch so eine gewisse Trägheit. Also Kraft braucht Masse, auf die das wirkt. Wenn ich eine Kraft einwirke auf einen masselosen Körper, dann wird er ja beliebig beschleunigt. Und wenn der ganz massiv ist, wie die Welt drumherum, dann passiert erstmal gar nichts. Dann wird die Kraft in Wärme umgewandelt. Und Spiele, die Marble Madness wäre das, eines der ersten. Also inzwischen ist das gängig, dass Spiele mit Physik arbeiten, das war es aber in den 80er Jahren eben noch nicht. Also was Sie hier sehen, Sie müssen halt diese Kugel dadurch dieses Labyrinth steuern und müssen aufpassen, dass Sie diese nicht zu sehr beschleunigen, weil sie dann rausfällt und wahrscheinlich spielt er hier perfekt in seinem Longplay. Sie müssen einfach aufpassen, dass Sie dann nicht irgendwo runterfallen. So, und das basiert darauf, dass die Kugel eine bestimmte Masse hat, die Sie halt mit den Cursor-Tasten beschleunigen können. Aber die hat auch eine Trägheit, das heißt, die beschleunigt sich einfach weiter, selbst wenn Sie das gar nicht mehr möchten. Und das ist eine Form von Kraftmasse, die ganz stark in diese Festkörperphysik also auf dieser Festkörperphysik basiert. dass sie einfach sagen, okay, wenn ich eine Masse habe, habe ich auch eine Trägheit, wenn eine Kraft einwirkt, dann muss ich eine Gegenkraft ansetzen, damit die gebremst wird, beziehungsweise es gibt eine Reibung und all solche Effekte, die man aus der normalen Welt dann auch kennt, kann man in den Computer übertragen. Der muss das aber alles berechnen. Dann haben wir Beschleunigung und Schwerkraft. Auch hier gibt es das typische Spiel Lunar Lander, eines der ersten seiner Art. Sie sehen, das ist schon aus dem Jahre 1979. Sie sind dieser kleine, kannst du das sehen? Ja, Sie sind dieses Mondlandemodul und Sie müssen einfach auf dieser Oberfläche landen und es gibt so ein paar Plattformen und alles andere ist, wildes Gelände. Insert Coins, der fällt jetzt wahrscheinlich gerade runter. Mal schauen. So, was Sie machen können, Sie können eben das Gerät nicht steuern, sondern Sie können einfach nur eine Kraft zünden. So, und dann geht er halt kaputt. Sie haben eine bestimmte Anzahl an Sprit, so ein paar 750 Einheiten Fuel. Und Sie können das Gerät drehen und dann solche Steuerdüsen zünden. Und Sie müssen dann dafür sorgen, dass die Schwerkraft wirkt ja auf diesen Lunar-Lander. Und Sie müssen dafür sorgen, dass Sie heil auf der Oberfläche ankommen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht nochmal ein Gameplay sehen und nicht nur so den Attract-Mode. So, hier sehen Sie mal so eine Steuerzündung. Damit kommen Sie nach rechts, damit lösen Sie also einerseits eine Bewegung aus, andererseits durch die Trägheit im All. Das ist ja wunderbar. 1979 hatten wir keine Grafik, da eigneten sich Weltraumspiele besonders gut. Müssen Sie dann halt dafür sorgen, dass Sie weich auf diesen kleinen Plattformen landen. Und wenn Sie eine kleine Plattform kriegen, dann haben Sie mehr Punkte, weil das viel schwieriger ist. So, dann haben Sie sowas wie Reibung. Das ist genau, sehr gut. Also der scheitert auch mal. Das ist nicht immer so ein perfekter Spieler, sondern man sieht dann auch, was passiert, wenn man es nicht schafft. So, und jetzt wird das wahrscheinlich mal schaffen. So, und Sie müssen dann gegenzünden und dann sanft aufsetzen. Da gibt es so eine Minimalgeschwindigkeit, die Sie haben. Das Spiel funktioniert auch als Textspiel, als reines Textspiel, wo Sie dann immer sehen, okay, Ihre aktuelle Geschwindigkeit, der scheitert nur ein bisschen sehr oft, Ihre aktuelle Geschwindigkeit ist so und Ihr aktueller Sprit, Sie haben noch so und so viel Liter, etc. So, jetzt wird er wieder, so wie er hier aufkommt, das wird nichts. Sieht man gleich. Genau. Okay, also das ist also. Also Sie haben die Beschleunigung, die Sie einerseits, also Sie, wenn Sie auf irgendeine Geschwindigkeit drücken, das ist ja bei vielen Spielen so, bei den frühen Arcade-Spielen, reibungsfrei bewegt sich Ihre Spielfigur und Sie können sofort die Richtung wechseln. Also es gibt überhaupt keine Trägheit, es gibt keine Beschleunigung, sondern die Geschwindigkeit ist gleich erreicht. Und was Sie hier haben, die Beschleunigung ist die erste Ableitung der Geschwindigkeit, also die Änderung der Geschwindigkeit in der Zeit, das ist die Beschleunigung. So, und dann haben Sie eine Schwerkraft, was auch eine Beschleunigung ist, die aber konstant auf den Körper einwirkt. Die zieht ihn dann immer zum Mittelpunkt der großen Masse, also in dem Fall hier auf den Boden des Mondes. Und das ist bei Marble Madness, geht es auch irgendwie nach unten, also wenn Sie mit der Kugel über die Ränder rutschen, dann fallen sie halt auch weiter nach unten, dann geht die Kugel kaputt oder wenn sie so ein Hindernis überspringen wollen und sie fallen von zu hoch runter, dann zerbricht die Kugel. All das deutet darauf hin, dass hier mit Kräften gearbeitet wird. Das ist für den Computer wieder ein Vektor mehr. Sie brauchen halt eine Richtung, in der die Beschleunigung wirkt oder in der die Schwerkraft wirkt und die muss permanent auf den Körper eingerechnet werden. Aber dann können sie sowas wie Trägheit, Schwerkraft, Beschleunigung, Geschwindigkeiten relativ einfach verarbeiten. Reibung hat man in Asteroids schon gesehen, interessanterweise auch ein Weltraumspiel, aber mit Reibung im Raum. Also wenn Sie Ihre Figur in der Mitte beschleunigen, dann bewegt er sich nach rechts, aber er bleibt mit der Zeit einfach auch wieder stehen. Was eigentlich nicht im Weltraum möglich ist, aber jetzt für das Spiel so gemacht wurde, damit Sie da nicht zu sehr beschleunigen, wenn Sie ein bisschen warten, bremst das Raumschiff von alleine ab. Ja, das kennt man dann eher von Flugzeugspielen oder in Schiffssimulationen, da müssen Sie halt beschleunigen und wenn Sie es aufhören, dann bremst das Wasser oder die Luftreibung. Im Weltraum gibt es zwar keine Reibung, aber in diesem Spiel wird einfach eine simuliert, indem Sie auch hier sagen, die Beschleunigung nimmt mit der Zeit einfach ab. Das muss man dann nicht groß erklären, da müssen sich die Spieler einen Reim drauf machen, wieso in dieser Welt die Beschleunigung einfach nicht konstant ist. So, dann ist ein Impuls. in der Physik das Produkt aus Masse mal Beschleunigung. Das kennen Sie ja von Angry Birds. Ich nehme an, Sie kennen alle Angry Birds. Ich zeige das, während ich kurz was zu Impulsen sage. Angry Birds. Das ist so ein, ist nicht das erste seiner Art, aber ein sehr erfolgreiches Artilleriespiel. Gameplay. Also Sie müssen halt diese Vögel beschleunigen, um die Häuser der Schweine kaputt zu machen. Ist ja logisch, weil die ihnen die Eier geklaut haben. Also absurde, unnötige Rahmenhandlung, aber das Spiel basiert ja eben darauf, dass sie verschiedene Vögel zur Verfügung haben, die eine verschieden große Masse haben. Also die roten sind etwas leichter, dann gibt es halt die schwarzen oder die weißen, die haben dann mehr Masse. Und je nachdem, wohin sie treffen, lösen sie einen Impuls aus. Also sie geben Kraft weiter, die hängt dann wiederum von der Masse des Vogels ab, von der Beschleunigung, mit der er abgeschossen wurde, aber auch von der Masse des Ziels. Also wenn sie eine Steinwand treffen, hat es einen anderen Effekt, als wenn sie eine Holz- oder eine Glaswand treffen. Und das macht den Reiz dieses Spiels aus. Sie sehen hier auch die typische Parabel, die wird Ihnen hier sogar mitgegeben. Ist so ein Spiel, da würden sich wahrscheinlich Physiklehrer freuen, weil das alle Leute spielen und dann haben sie irgendwie eine intuitive Vorstellung über Ursachen und Wirkungen. So, hier sehen Sie ja nicht diese gepunktete Linie, das ist eine Parabel, weil man hier auch von der Luftreibung absieht. Und es gibt eine Schwerkraft, die nach unten zieht, es gibt eine Schwerkraft, die von ihrer Beschleunigung durch die Schleuder abhängt und je nachdem, wohin Sie dann treffen, hier sehen Sie mal so eine Glashütte. Die müssen Sie jetzt, also drei Stufen, es gibt Glas, dann gibt es Holz und Stein und dann gibt es sogar noch Fracture Physics. Also das Ganze ist dann auch zerbrechlich. Und Sie müssen dafür sorgen, dass dieses Schwein irgendwie aus seiner Hütte kommt. Aber scheint hier jetzt nicht zu funktionieren mit den Vögeln. Und Sie sehen auch, dass die Masse der Holz oder, ja, das war dieses Video, der Holz oder der Stein oder der Glaswände berücksichtigt wird und damit arbeiten sie hier mit Impulsen. Das ist ganz erfolgreich und man kann das auch zurückführen. Es gab in der Zeit einfach 2D-Engines, die mit Physik arbeiteten, die haben Physik angeboten. Es gab eine 2D-Physics-Engine, mit der solche Spiele gemacht wurden. Also das muss man da nicht alles selber programmieren. Da komme ich zum Schluss nochmal drauf zu sprechen. Wenn Sie Physik in Ihren Spielen unterbringen wollen, müssen Sie einfach das Physikhäkchen in Ihrem Spiele-Editor ankreuzen und dann kümmert sich die Engine um den ganzen Rest, also nicht um alles, aber doch um wesentliche Bestandteile. Dann gibt es Drehimpulse, das ist jetzt noch ein bisschen komplexer, aber es ist auch ein Produkt, in dem Fall halt aus der Winkelgeschwindigkeit und der Masse, was sich viel schwieriger erklärt, als es sich spielt. Bei Imperfect Balance ist auch ein Puzzlespiel, müssen Sie möglichst auch viele Sachen umkippen lassen, aber in dem Fall nicht so sehr, indem Sie was da reinschleudern, sondern indem Sie diesen Block hier fallen lassen und der sorgt dann für eine Drehung und das müssen Sie halt dafür sorgen, dass möglichst viel runterfällt. Das können Sie auch irgendwie drehen, ich weiß gar nicht wie. So, und da entsteht dann ein Drehimpuls und der wird auch weitergegeben. Also wenn Sie sich drehend auf irgendwas drauf bewegen, das habe ich gewonnen, wenn Sie sich drehend auf irgendwas drauffallen, ich gucke mal, ob ich das irgendwie hinkriege, zu spät, dann wird genau diese Drehung als Impuls weitergegeben und die folgenden Dinge erleben halt eine Kraft. Aber irgendwie kann man auch drehen, aber ich weiß nicht wie, das ist ein bisschen wie Tetris, also Sie können die, aber ist doch super, excellent. So. Also das ist Imperfect Balance, in dem wiederum es abhängt von der Masse Ihres Körpers, als auch von der Rotation, in der er liegt, aber dann auch von dem Drehimpuls, den Sie ihm mitgeben und ob dieser Drehimpuls, es gilt ja so Energie- und Impulserhaltungssätze in der Physik, das heißt, jede Energie oder jeder Impuls wird weitergegeben, das Produkt aus Masse mal Beschleunigung oder mal Geschwindigkeit wird weitergegeben und entweder in Wärme umgewandelt oder dann halt in zerbrochenes Glas oder in Erschütterung auf dem Boden, aber dann wird die Energie halt auch irgendwie weitergereicht. Und auch so ein Drehimpuls bleibt erhalten. Das gehört zu den Erhaltungsgrößen in der Physik. Für einen Computer ist das sehr leicht, weil er den Impuls berechnen kann, auch den Drehimpuls, das ist einfach eine Zahl. und kann dann sagen, okay, ich habe hier einen bestimmten Impuls und das nächste Objekt hat eine bestimmte Masse und dann gebe ich es einfach durch. Also ich reiche das einfach weiter und rechne dann in dem nächsten Körper mit dieser mit der Kraft weiter. Beziehungsweise wenn ich mehrere Körper habe, teile ich es dann gerecht auf im Verhältnis zu den Verhältnis der Massen der anderen Körper. Also es ist eine reine Rechnerei, die man im Physikunterricht halt noch auf Papier erledigt, aber in Spielen läuft das alles viel schöner, weil man es interaktiv auch noch simulieren kann. Das führt dann zu solchen Lernspielen für Schulen, indem man halt sagt, okay, wir wollen halt, dass die Leute irgendwie ein Verständnis für Physik bekommen. Und da ist dann der Übergang zu solchen Puzzlespielen gar nicht so weit. Wenn man das noch mit penetranter, hier sage ich was zum Impuls, GUIs dann versorgt, dann hat man sofort ein Lernspiel aus so einem Puzzlespiel. Das will dann keiner mehr machen. Aber grundsätzlich muss man eine intuitive Vorstellung dafür entwickeln, wie man einen Körper zu beschleunigen hat, damit er den gewünschten Effekt erzielt. Und so, das sind dann eben diese ballistischen. Ah, ich habe hier ein schönes, scheint aber, mal gucken. Hier gibt es ein schönes animiertes GIF. Hier sehen Sie die ballistischen Parabeln. Also je nach Reibung, mit Stokes-Reibung oder Newton-Reibung, also je nachdem, was Sie für eine Reibung ansetzen, also wie die dann berechnet wird, haben Sie die perfekte Parabel in schwarz. Und je nachdem, wie Sie die Reibung berechnen, kriegen Sie halt diesen blauen oder gar den grünen Verlauf. Und diese Artilleriespiele wie eben Angry Birds oder hier Raft Wars, ein sehr nettes Spiel, wo sie irgendwie zwei Kinder sind, die den Schatz von den Piraten, those pirates are toast, müssen sie den Piratenschatz wiederkriegen, indem sie so Tennisbälle, aber später auch Granaten und Raketen abfeuern können. Und auch da gilt es, die richtige Parabel zu berechnen und zu berücksichtigen, wo der Ball vielleicht abprallt, um dann die Piraten im Wasser zu versenken. Wenn Sie Worms kennen, Worms ist auch ein ganz berühmtes eine ganz berühmte Reihe, die es auf jeder Plattform gibt seit den 90ern. Auch da sind sie kleine Würmer und müssen halt sehen, dass sie mit allen möglichen Waffen, und da können sie wirklich alles werfen, in der werfen sie auch Ziege und Kühe, die dann halt irgendwie im gegnerischen Lager rumtrampeln. Aber das ist ein reines Ballistikspiel, in dem sie immer gucken müssen, wie ist die Windgeschwindigkeit für mich und gegen mich. Das kann ich Ihnen hier mal kurz hier zeigen. Achso, Worms Game, ja, das gibt, da gibt es so viele Würmer. Also, die haben irgendwie diese Welten und da müssen sie immer. Oh, der hat jetzt. Können Sie da was erkennen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Qualität ist zu schlecht. Ah, hier ist die Qualität schon besser. So, der ist jetzt dran, der ist seine Bazooka. Sie sehen immer die Windgeschwindigkeit hier unten und müssen sich dann immer überlegen, okay, in welche Richtung wird das gehen? Dann haben Sie Mitbeschleunigung, also weil das ein Raketenwerfer ist oder der andere wirft dann nur irgendwelche Gegenstände. Der kann so ein bisschen springen, sich ein bisschen bewegen. Hier sehen Sie dann die Beschleunigung. Und das Ganze ist eine komplett zerlegbare Umgebung. Also Sie können die gesamte Welt auch in beeinflussen und dann irgendwelche Löcher bohren, um sich da irgendwie durchzuarbeiten. Hier haben Sie das ganze Waffenarsenal, hier haben Sie das Schaf, Raketen, also es ist so ein, im Grunde genommen, das gibt es für zwei oder vier Spieler, können Sie, dann haben Sie natürlich nicht, das legt ja Ihnen noch irgendwas nieder und Sie müssen halt als Team da gegeneinander antreten. Also das ist so eines der berühmteren Ballistikreihen auf der vor allem auf PCs. Dieses Raft Wars ist ein Flash-Spiel, das Sie einfach mal suchen können und anspielen können. Also Festkörperphysik. Wir halten zusammen, unabhängig von dem Einsatz. Festkörperphysik berücksichtigt die Position. Das sind drei Koordinaten im Raum oder zwei Koordinaten in 2D-Welten. Es hat eine Orientierung, also eine Rotation um drei Raumachsen dieser Körper. Das sehen Sie an dem Auto. Das hat in seinem Mittelpunkt, das ist dort, wo diese grünen rot und blau Pfeil hier angesetzt ist, mitten in dem Auto. Das ist die Position, aber es hat auch eine bestimmte Orientierung. Das sind nochmal drei Achsen, um die rotiert werden kann. Und es gilt, es gibt so ein paar Sätze in der Physik oder in der Mathematik, die können die Lage eines Körpers im Raum eindeutig beschreiben durch seine drei Koordinaten und seine drei Raumachsen. Das sind 6 Freiheitsgrade, die Sie einstellen können, 6 Degrees of Freedom, und damit ist die Lage eines Körpers im Raum eindeutig beschrieben. Das ist nicht ganz selbstverständlich, dass Sie jede Drehung durch Drehung um die drei Grundachsen erreichen können. Also so bei der Position sieht man dann schon, okay, wenn ich die XYZ-Koordinate einstelle, dann komme ich überall hin. Aber dass Sie jede Form des Körpers, jede Drehung durch die Drehung um die drei Achsen, also die X- und die Y- und die Z-Achse einstellen können, das ist nicht unmittelbar einsichtig, aber irgendwie kann man sich das vorstellen, wenn ich das richtig drehe, dann kriege ich schon alles irgendwie hin. Dann muss ich, um so eine Körper zu beschreiben, die Masse kennen. Die sehen hier die Rigid Body Komponente in Unity, für diejenigen unter Ihnen, die mit Unity arbeiten. Also da stellen Sie die Masse ein und dann die Reibung können Sie einstellen und die Winkelreibung und ob man mit Schwerkraft arbeitet oder ohne. Dann haben Sie, wenn Sie die Masse kennen, auch die aktuelle Geschwindigkeit, also die Änderung der Position in der Zeit ist die Geschwindigkeit. Und wenn Sie das mit der Masse multiplizieren, da kriegen Sie einen Impuls. Geschwindigkeit ist ein Vektor, Impuls auch. Das zeigt in eine bestimmte Richtung, das Ding bewegt sich in eine bestimmte Richtung und der Impuls wirkt in genau diese Richtung. Und dann haben Sie noch den Drehimpuls. Also wenn das Ding eben eine Rotation hat, was wiederum das Produkt von Masse und Winkelgeschwindigkeit ist. Und mit diesen Parametern können Sie in einem Spiel die physikalischen Eigenschaften eines Festkörpers eindeutig beschreiben. Sie haben noch andere Parameter, die sich eher auf die Welt beziehen, also die Frage des Luftwiderstandes oder der Schwerkraft. Es gibt auch Spiele, da kann man die Schwerkraft umdrehen. Wie gesagt, im Computer ist das alles egal. Der simuliert, was Sie ihm vorsetzen. Es gibt so ein schönes Spiel, also es ist die Frage, ob es ein Spiel ist, aber da müssen Sie Planetenbewegungen einstellen. Wir können dann sagen, ich hätte gerne 2 Sonnen oder die Sonne, unsere Sonne, wie wäre es eigentlich, wenn die ein bisschen weniger Schwerkraft hätte? Wo stände dann die Erde? Wie schnell würde sie sich bewegen? Wie lange würde ein Jahr dauern? Solche Sachen können Sie einstellen. Oder in Mario-Spielen kennen Sie bestimmt, dass man auf Knopfdruck oder man isst irgendeinen Pilz und dann dreht sich die Schwerkraft um und man läuft an der Decke entlang. Bis hin zu Super Mario Galaxy, was insofern aus physikalischer Sicht interessant ist, weil sie halt ständig von einem Planet zum nächsten Planeten hüpfen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir uns nur durch die ganzen Intros durcharbeiten. Naja, hier kommen wir ja nicht zu Potte. Moment, ich muss mal kurz zurück. Ja, hier so mittendrin. Und das erwartet man, inzwischen erwartet man das von Spielen, dass sie, dass sie einfach eine Physik mitliefern. Das Interessante bei diesen Mario-Spielen, also bei den Super Mario Galaxy-Spielen, ist, dass sie so viele Planeten haben oder so viele irgendwie Referenzpunkte im Raum und jetzt wird immer zu dem Mittelpunkt hingezogen. So, und müssen wir mal schauen, ob wir so eine Einheit hier finden, wo man dann über mehrere Planeten springt. So, und das Ganze läuft von der Engine aus, mit der Sie das programmieren, läuft das praktisch automatisch. Achso, ihr habt es schon wieder geschafft. Weil Sie ja im Grunde genommen immer nur sagen müssen, okay, hier ist der Mittelpunkt des Raums und da ist dann die Schwerkraft, wirkt jetzt in diese Richtung oder in jene Richtung. Oder in dem Fall hätten Sie eine bessere Beschleunigung, wenn Sie diese Feder nehmen, dann können Sie höher springen. Aber Sie sehen auch hier diese Parabeln. Und die müssen Sie halt jetzt einrichten. Und Sie müssen dann halt auch lernen, wie Sie Ihre Spezialkräfte so benutzen, dass Sie mit dem höheren Impuls, den Sie hierdurch bekommen, dann auch höher springen können. Und das ist so ein typisches Spiel, was ganz, also ist extrem gut gebalanced und gepolished. Aber was ganz stark darauf basiert, dass Sie eine realistische, glaubwürdige und konsistente Physik haben. Und dann richten Sie sich ein, okay, in der Welt gelten die physikalischen Gesetze, in dieser gelten jene und hier ist halt die Schwerkraft mal umgedreht, hier habe ich keine Reibung, hier habe ich keinen Widerstand. Und wenn Sie eine gute Engine haben, mit der Sie da arbeiten können, müssen Sie hinterher nur noch Level designen, aber das Spiel selber läuft, weil es eine Simulation der Physik ist. Das ist jetzt ein Beispiel unter vielen, aber gerade die Mario-Spiele werden aus physikalischer Sicht dann auch immer realistischer. So, dann das Nächste, was Sie brauchen, wenn Sie mit Festkörpern arbeiten und Geschwindigkeiten, sind Kollisionen. Also in unserem Fall muss man herausfinden, wann sind zwei Objekte am gleichen Ort. Und da gibt es verschiedene Strategien. Das eine sind über diese Bounding Boxes. Bounding Box ist das kleinste, jetzt auf der linken Seite in dem Bild, der kleinste Würfel oder das kleinste Rechteck, was unseren Körper enthalten kann. Das sehen Sie aber bei den beiden Yoshis. Das Problem ist, wenn die sich so nahe kommen, gilt das als Kollision, weil sich ihre Bounding Boxes überschneiden. Das würde jeder Spieler aber als unfair empfinden, weil er sich überhaupt nichts berührt. Also muss man in dem Fall sagen, okay, sobald sich Bounding Boxes überschneiden, gucken wir nochmal genau rein, ob es wirklich eine Überdeckung der Pixel gibt. Also gibt es zwei Pixel, die übereinander liegen. Und damit kann man sich die Arbeit vereinfachen, dass man nicht jeden Pixel ständig mit allen anderen vergleicht, das würde viel zu lange dauern, sondern dass man erstmal die Bounding Boxes anschaut und sobald es da zu einer Kollision kommt, gucken wir genauer rein, ob die Kollision wirklich vorliegt. Das sehen Sie auch bei diesen 3D, also bei diesen Blöcken. Sie haben halt diese Kugel zum Beispiel oder diesen etwas mit abgerundeten Ecken, den Würfel. Aber die Bounding Box sind komplette Würfel. Und auch da kommt es dann in den Eckpunkten zu Problemen, wenn man dort auch nur in die Nähe kommt, dass eine Kollision registriert wird. Bei Rennfahrern, also bei Rennspielen, bei diesem Rennspiel oben sehen Sie den Bounding Circle. Bounding Circles sind besonders leicht zu berechnen, weil sie nur die Radien, also sie müssen nur die Distanz zwischen beiden Mittelpunkten, ist die kleiner als die Summe der beiden Radien. Dann gilt es als overlapped, ansonsten not overlapped. Die Überschneidung von zwei Würfeln zu berechnen, ist schon ein bisschen komplizierter. Aber wenn Sie sich an Ihre lineare Algebra nochmal erinnern, da wurden ja ständig irgendwelche Schnitte von Geraden mit Ebenen berechnet. Man wusste nie warum. Das ist alles sinnvoll, braucht man alles in der Computergrafik. Und gerade in Computerspielen ist eine ständige Rechnerei mit Matrizen, Vektoren und Schneidungsflächen oder Schneidungspunkten, die da berechnet werden wollen. Also Bounding Circle, Bounding Box. Etwas genauer sind dann die konvexen Hüllen. Eine konvexe Hülle ist wie so ein Zellophan, was man um einen Körper wickelt. Also es ist deswegen konvex, weil es hat keine Dellen, sondern nur Beulen. Aber es ist die kleinste konvexe Fläche, in die dieser Körper passt. Also die Teekanne oder diese komische Schleife oder der Stern. Das jetzt in einen Würfel zu packen, würde sehr große freie Bereiche lassen, in denen halt eine Kollision registriert, aber eigentlich gar nicht stattfindet. Mit einer konvexen Hülle zu arbeiten, ist da einfacher. Oder Grid-based in den Tile-based Environments, also auch da ist eine Kollision, wenn halt im gleichen Feld zwei Figuren stehen wollen, dann gilt das als Kollision. Es gibt einen berühmten Bug in Pac-Man, in dem genau diese Kollision nicht berechnet wird, weil der eine verlässt gerade das Feld und sie gehen in das Feld rein und dann kann man plötzlich durch so einen Geist durchwandern, weil die Kollision wirklich nur auf solchen Grids berechnet wird und keineswegs mit irgendwelchen Bounding Boxes gearbeitet wird. Und Kollisionserkennung ist eines der grundlegenden Aufgaben der Physik Engine, herauszufinden, wann zwei Körper sich treffen. Und dann gibt es die Ragdoll Physics, das ist so ein Spezialeffekt, ich zeige Ihnen mal Polarstörwert. Ragdoll Physics ist was Spezielles, dass Sie einen humanoiden Körper aus Rigid Bodies zusammensetzen und Polarstörwert können Sie sich runterladen, das ist ein ganz brutales Spiel. Sie müssen einen Körper so beschleunigen, dass er mit möglichst viel Schaden die Treppe runterfällt. Das ist alles. Also Sie haben hier eine Force, Sie sehen auch den Vektor, den Sie einstellen können. Und das sehen Sie, das ist so ein Spiel, was reine Ragdoll Physics ist. Interessanterweise nicht ab 18, vielleicht, weil es ja auch keine Animation, also es ist ja wirklich eine reine so eine Stoffpuppe. Das wird heute sehr beliebt eingesetzt in Shootern, also wenn Sie dann den Gegner aus dem ersten Stock auf den Balkon treffen, dann fällt der auch möglichst realistisch runter, indem man einfach sagt, okay, wir haben diese Rigid Bodies, also die Arme, Oberarme, Unterarme, Körper, Kopf, die sind miteinander verbunden und auf einen wirkt eine Kraft ein und die anderen werden dann mitgezogen. Und das ist einer der Indizierungsgründe für Spiele, ist Ragdoll Physics. Also wenn Sie in Deutschland ein Spiel unter 18 freigeben wollen, dann dürfen keine Ragdoll, das ist zu realistisch, die Sterbeanimation, und zu inspirierend wahrscheinlich, es nachzumachen. Sodass dann Publisher regelmäßig aufgefordert werden, die Ragdoll-Physics aus ihrem Spiel zu entfernen, damit das Spiel nicht indiziert wird. Und hier, also in Porastorvat, geht es wirklich nur darum, also die müssen das so anschubsen. Gibt es auch mit einem Lastwagen, glaube ich auch, dass sie einen Lastwagen irgendwo gegenfahren müssen. Das heißt, war so ein lebloser Körper. Und unten haben sie dann, das sehen Sie ja unten, den Total Damage. Also, dass man mal das klar ist. Total Damage, also je mehr Damage, desto besser. Und Sie sehen, Kraft ist ein Vektor. Nicht? Ist ein Vektor, der als Pfeil auf eine ganz bestimmte Stelle einwirkt und auf die wirkt dann die Kraft und der ganze Rest hängt dran. Ja, war nichts. Also Porastorvat ist, das wäre so ein Spiel, was, also das ist so eine, im Grunde genommen so ein Spiel, was nur auf einem einzigen Mechanik basiert oder in unserem Fall auf einem einzigen physikalischen Modell, in diesem Rector-Modell. Es hat keine besonders ansprechende audiovisuelle Darstellung, die Geschichte sowieso nicht. Die Spielmechanik ist relativ reduziert, aber man kann damit experimentieren, wie eben so eine Rector-Physics-Sub-Engine implementiert werden kann. So, dann gibt es Umgebungsphysik. Umgebungsphysik kennen Sie inzwischen, ist das gang und gäbe, also dass Sie auch Rätsel, wo sie dann irgendwelche Kisten übereinander legen müssen, die dann irgendwo runterfallen. Das fängt in diesem Spiel an, was Trespasser heißt das, was, wie Sie sehen, so ein Versuch, ein ganz früher Shooter ist das, aber hier sehen Sie dann so einen ganz typischen Fall, Sie stapeln die Kisten und wenn Sie dann eine anschubsen, dann fallen die anderen auch um. Das war alles in dieser Engine möglich und das war in seiner Zeit, war das revolutionär. Heute ist das, also man erwartet das inzwischen schon fast, dass man so mit seiner Welt umgehen kann. Also Half-Life 2 wird es dann ganz beliebt aufgreifen. Aber es hat halt alles im Trespasser angefangen. Hier sehen Sie mal die Physics-Test. Hier sehen Sie mal so ein paar Ausschnitte aus der Engine. Umgebungsphysik, also Ragdoll Physics started here in Trespasser. As did the idea of physics puzzles in a shooter. Dass man halt vielleicht, also in Half-Life gab es da so eine Szene, dann mussten sie eine Planke über eine Tonne legen, auf der hinteren Seite mit Steinen beschweren, damit sie dann Anlauf nehmen können und irgendwie ein Hindernis überwinden. You could throw objects at other objects and they'd react in an almost realistic way, which was pretty novel for the time. Also das fängt 1998 an, also das Spiel selber ist so ein Jurassic Park inspirierter Shooter. Ist jetzt nicht so berühmt, aber wofür diese Spiele halt für ewig in die Geschichte der Computerspiele eingehen wird, ist, dass es realistische Umgebungsphysik einführt, was dann eben in eigentlich seitdem in fast allen Spielen untergebracht wird. Und heute erwartet man, dass man Sachen aufnehmen, werfen kann und im Zweifel machen die auch andere Sachen kaputt. Also Fracture Physics wäre so ein typisches Beispiel. Hier sehen Sie mal eine Demo vom letzten Jahr. Wir sind also keineswegs so weit, dass wir das in jedem Spiel finden. Also die Red Faction ist eine Reihe, die sehr stark über zerstörbare Umgebung arbeiten. Hier sehen Sie einen Aufbau, eine Architektur. Und was Fracture Physics macht, ist, auch hier bestehen die einzelnen Elemente nicht aus, also es ist nicht ein Modell dieser Tempel, sondern der Tempel selber ist zerlegbar in Kleinteile und wiederum hier wird dann ein Impuls, also wenn Sie jeder Klick sorgt dafür, dass ein Impuls auf diese Stelle ausgeübt wird, im Zweifel werden dann die Polygone nochmal zerlegt. Es wird so eine Rauch, hier sehen Sie den Staub, also das ist einfach nochmal so eine Partikelanimation. Und ansonsten zerspringt dann dieses Modell in viele Kleinteile. Und der Vorteil hier ist, man muss es nicht so kleinteilig im Vorfeld modellieren. Das ist derzeit so eher Stand der Technik. Sie modellieren das Ding ganz aus vielen Kleinigkeiten und wenn dann da eine Kraft einwirkt, dann werden diese kleinen Objekte irgendwie voneinander entfernt. Und was dieses Modell macht, das erzeugt dynamisch Untermodelle. Also aus Ihrem 3D-Modell, wenn Sie da eine Kraft einwirken, dann wird je nach Kraft halt das Modell in kleinere unterteilt. Und damit können Sie so richtig die Umgebung zerlegen. Auch hier gilt, das ist überhaupt kein Spiel, das ist eine reine Demo, aber die hat überhaupt keinen anderen Zweck, als zu demonstrieren, was diese Engine kann. Und natürlich reiben sich jetzt wieder alle Shooter-Freunde die Hände und sagen, jawohl, so eine Welt, da will ich rein. Aber man kann natürlich mit Fracture Physics auch andere Dinge machen als nur die Zerstörung der Umgebung. Also so dieses, wenn ich halt gegen die Wände schieße, dann splittert der Beton. Man muss sich dann überlegen, in welchen Game Engines man sowas unterbringen kann. beliebt, ähnlich wie Ragdoll Physics, aber auch beliebt ist es vor allem, um den Realismus in Shootern zu erhöhen. So hier Killzone 2, hier sehen Sie es halt, dass man selbst die Beton, die Stützstreben, diese Stahlstreben im Betonpfeiler dann freilegen kann, um den Eindruck zu geben, diese Welt hätte auch ein Innenleben, aber halt nur dort, wo sie auch wirklich was freilegen können. So, das ist hart, also das war Rigid Body Physics, also die Festkörperphysik. Der nächste Schritt ist Soft Body Physics, also dass sie mit elastischen Gegenständen arbeiten, wie zum Beispiel Cut the Rope. Achso, jetzt gibt es ja nur noch Merchandise. Gameplay. Also Cut the Rope ist so ein Typ, das ist so ein typisches Tablett- oder Touchpad-Spiel. Auch hier müssen Sie dafür, also er will immer irgendwie seine Bonbons essen. Und Sie müssen dafür sorgen, dass Sie irgendwelche Seile durchschneiden oder hier haben Sie den Ballon. Und das Ganze basiert dann auf so einer Soft-Body-Physics unter anderem. Also Sie sehen, es gibt so elastisch, das ist elastisch. Die Ballons zum Beispiel haben Federeffekte. Es gibt Federn, es gibt Seile, es gibt Gummibänder. Also alles, was man in, hier sehen Sie mal so ein Seil, man muss hier irgendwie das Seil richtig schneiden und dann das andere. Und das ist wiederum so ein Effekt, den Sie, also das müssen Sie mit dem Finger durchschneiden und darauf, deswegen funktioniert das Spiel so ganz hervorragend auf Touchscreens. Das gibt es seit ein paar Jahren, dass man mit Soft Bodies arbeitet. World of Goo war ähnlich berühmt, also es war eigentlich ist berühmter als Cut the Rope, weil es so diese ganzen Indie-Movement angeschoben hat. Also eines der erfolgreichsten Indie-Spiele. So, und da haben sie halt diese Schleimklumpen, die sich zu solchen Strukturen verbinden lassen und sie müssen immer dafür sorgen, dass sie zu dem Ausgang kommen, also dass möglichst viele von diesen Klumpen zum Ausgang kommen und das Ganze federt halt auch entsprechend nach. World of Goo. Auch da, wenn Sie es nicht kennen, da muss man eben nicht nur physikalische Rätsel lösen, sondern Soft-Body-Physics lösen. Also Sie haben hier, sehen Sie auch, Sie haben eine Flüssigkeit, das federt nach. Die Strukturen, die Sie aufbauen, das ist jetzt hier vielleicht nicht das beste Beispiel, die Strukturen, die Sie aufbauen, sind in sich auch nicht stabil, die sind nicht also Festkörper, sondern Sie müssen immer da, die können auch reißen, wenn Sie dann irgendwie die zu sehr beanspruchen. Und da müssen Sie mal hin, da oben. So, jetzt müssen Sie schauen, was Sie machen. Ich habe immer die schlechten Beispiele hier heute. Wenn Sie das Spiel nicht kennen, kennen Sie es jetzt auch nicht. So, hier sehen Sie, dass Sie das mal aufbauen. Also wie so eine Welt, wie so eine Struktur aufgebaut wird. Und die Federn, wenn Sie die zu sehr ausdehnen, dann bricht die eben auch durch. Dann bilden sich Fließgelenke und zack, können Sie wieder von vorne anfangen. So, und das ist eine ganz andere, auch eigentlich auch ganz hervorragend für Touchscreen geeignet, auch wenn es damals, als es rauskam, noch kaum Touchscreens gab im Spielebereich. Hier sehen Sie den Ballon. Also alles wippt und federt in diesem Spiel. Und das unterscheidet es von den Rigid Body Spielen. Sie haben Seile, Federn, Sie haben Oberflächenverformungen wie ein Jelly Car. Wäre ein Beispiel. Auch in Goo haben Sie das allerdings auch, muss man sagen. Auch das ist ein iOS-Spiel. Das erklärt sich deswegen, dass Sie so viel jetzt auf diesen Touchscreens rauskommen, dass zusammen mit den Touchscreens gab es halt Game Engines, die Soft-Body-Physik implementieren konnten. Also Soft-Body heißt, die Körper sind deformierbar. Und das sehen Sie hier ganz gut, Sie können sie dann größer und kleiner machen, aber Sie sehen, wie das Ganze federt und Sie müssen, das ist auch ein Physikrätsel, so ein Physikpuzzle, und Sie müssen dafür sorgen, dass Ihr Auto halt von A nach B kommt, aber das hängt immer von der Strecke ab, wie Sie es einstellen, um dann diese Hindernisse zu überwinden. So, also ich denke, das Grundprinzip ist klar, jetzt können Sie auch Sachen anschieben, genau, und das Ganze federt und verbiegt sich in alle Richtungen. Oder Kleidung, darüber hatten wir schon mal gesprochen, also Cloth, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, das ist hier von Mirror's Edge. Je nachdem, ob Sie die Physics Engine on oder off schalten, werden Kleidung, also jetzt Stoffe simuliert oder nicht. Und in dem Fall sind die Stoffe halt frei verformbar, also sind sogar zerreißbar, also hier schießt dann irgendwie der Hubschrauber schießt dann durch den Stoff durch und Sie auch. Das gibt, je nachdem, ob Sie eine Grafikkarte haben, die diese Physics Engine unterstützt. Gibt das noch zusätzliche Effekte? Sie können sich an Stoffen festhalten, Sie können die Stoffe durchspringen. Ja, und das gehört zur Soft-Body-Physics, auch wenn es häufig simuliert wird, indem Sie halt diesen Stoff in ganz, ganz viele kleine Polygone unterteilen, die sich dann einzeln bewegen lassen und die aneinander geheftet sind und je nach Einwirkung der Kraft dann zerreißen können, ist es doch sehr effektvoll, wenn Sie das in Ihren Spielen einsetzen. Und auch da erwartet man inzwischen, wenn Sie hier Cloth... Gameplay-Trailer. Ja, und warum nicht Watch Dogs? Genau, ist ja ganz frisch jetzt. Mal gucken, was die neuen Konsolen... So, und Sie erwarten einfach inzwischen bei manchen Spielen, dass Sie dann hier sich die Kleider realistisch bewegen, also die Kleidung bewegen oder halt irgendwelche Stoffe sich bewegen. Batman ist ja ganz beliebt. Solche Umhänge. Und jetzt haben wir gerade keine Kleider, sondern nur noch Autos und Waffen. Aber hier sehen Sie, na, vielleicht hier. Exclusive Outfit. So, das erwartet man inzwischen auch, dass sie halt hier, ne, dass sich dann was im Wind weht oder wenn er rennt, dass dann die Kleidung irgendwie sich so verhält, wie man das von Kleidung kennt. Und achten Sie nur auf die Kleidung, achten Sie nicht auf das Gameplay. Also das sind so Spiele, die vor allem dadurch, also einerseits durch ihr Gameplay, aber im Zweifel ist das Gameplay gar nicht so neu. Und was in den modernen Spielen dann neu ist, ist, dass die Physik immer realistischer wird und die Beleuchtung. So, und dann haben Sie als letzte Strömungsphysik, Plasma-Pong wäre da ganz, also sozusagen, das ist so wie das Porastorak, das ist so ein Spiel, was rein auf Strömung basiert, dass man mal sieht, um was es geht. Das war mal eine Zeit, stand es im Netz zur Verfügung, dann wurde es runtergenommen, weil Atari gesagt hat, Pong gehört auch uns. Das ist ein Pong, Sie müssen also einen Ball von links nach rechts buxieren, aber Sie machen das nicht... indem sich der Ball bewegt, sondern indem sie halt solche Plasmaströme auslösen oder solche Plasma-Explosionen auslösen und die wiederum beschleunigen den Ball, aber der verhält sich im Strömungsfeld entsprechend. Also es ist nicht einfach eine Kraft, die auf diesen Ball einwirkt, sondern sie lösen Wirbel aus und müssen dieses Strömungsfeld so einstellen, dass der Ball auf die andere Seite kommt. Das Ganze dann auch noch in wechselnden Farben. Also sehr psychedelisch so als Spiel. Es funktioniert nicht so gut als Spiel, wie man das vielleicht glaubt, wenn man das erklärt. Also dieses Einwirken von Strömungsphysik, das funktioniert nur bei Softbody, dass sie so ein intuitives Modell davon haben, wie sich die Körper bewegen, wenn die jetzt zusammenhängen und dann nachfedern. Aber ein intuitives Modell für Strömungsphysik kriegen sie nicht hin, wenn zwei gleichzeitig versuchen, die Strömung zu beeinflussen. Also da ist es ein reines Button-Mashing und man hofft halt, dass man ungefähr es schafft, den Impuls so zu steuern, wie man das gerne möchte. Man könnte sich aber vorstellen, dass man mit Strömungsphysik andere Spiele macht. Ein Spiel, was ähnlich funktioniert, ist über Partikelströme Auditorium. Da müssen Sie, das ist ein Musikspiel, da muss ich mal Musik anmachen. Oh, ach, der macht jetzt immer hier, der Typ. Also das war mal ein Flash-Spiel, es ist jetzt noch ein Flash-Demo und inzwischen kann man es halt auch als Standalone-Spiel kaufen. Auch ein Puzzle, also die meisten Physikspiele, die also ihre Physik so ausstellen, sind halt Puzzle-Games, damit man mal so sieht, was man mit dieser Physik so alles machen kann. Nein, wir fangen mal von vorne an. So, und was Sie zu tun haben, ist im Grunde genommen nur, Sie haben hier einen Partikelstrom, das sind ganz, ganz viele kleine Körper und Sie haben hier eine Einstellung, die einfach eine Kraft auf den Partikelstrom ausübt. Das geht in Richtung Strömungsdynamik nicht ganz, aber so ungefähr. Und wenn Sie da, und dann müssen Sie halt diese musikalischen Einheiten hier ansteuern. So, jetzt haben Sie hier zwei, ich steuere es erstmal hier hin und hiermit steuere ich es da hoch. So, das können Sie sich vorstellen, das wird dann immer komplizierter und Sie haben mit der mehrfarbige Partikel und mehrfarbige Impulsgeber. So, jetzt kann ich das hier ein bisschen größer machen, damit der Impuls stärker wird und ich beide erreiche. Thank you. So, und das läuft auf Partikelbasis. Partikel haben wir ja schon gesehen, die haben wir, glaube ich, haben wir schon gesehen? Weiß ich gar nicht mehr. Mal gucken hier. Das mache ich jetzt größer. Da erzeuge ich dann Strömungsfelder, kann man sagen. Und das, die habe ich halt im Griff, weil ich der Einzige bin. Wenn ich jetzt noch einen anderen hätte, wäre es schwieriger. Und mit diesen Strömungsfeldern, da sorge ich dann dafür, dass der Strom, der Partikelstrom halt an die richtigen Stellen fließt. Gucken wir mal, ob wir das jetzt noch hinkriegen. So, also das Auditorium, ganz meditatives Spiel, in dem Sie, hier sehen Sie dann zweifarbige Partikelströme, es gibt eine gelbe und eine blaue und dann haben Sie hinterher einen, der nur die gelben und der andere, der nur die blauen Partikel beeinflusst und das wird dann immer wilder. So, und was Sie inzwischen haben, sind halt diese Partikelexplosionen, Feuer, also das hatte ich Ihnen ja gezeigt bei der Computergrafik, die neuesten Engines, also jetzt die CryEngine oder die Unreal Engine, und die neuesten Spiele, die arbeiten vor allem auf Partikelbasis. Das ist das, was Sie noch einfügen können. Die Festkörperphysik ist halt bekannt. Da kann man jetzt auch nicht raffiniertere Festkörperphysik machen oder noch bessere Softbody-Physik. Wenn man mal deformierbare Körper hat, muss man das nicht wesentlich verfeinern. Was man erhöhen kann, ist die Anzahl der Partikel oder die Anzahl der Körper. Und wenn Sie so richtig 1000 oder 1 Million Körper nehmen, so ganz kleine, dann können Sie sowas wie Rauch, Feuer, Explosion, Wolken besser darstellen, weil sie eben so ein, sagen wir mal, so ein Feuer aus ganz, ganz vielen einzelnen kleinen animierten Flammen zusammensetzen. Und wenn Sie die sich strömungsdynamisch richtig bewegen lassen, dann sieht es so aus wie Feuer. Naja, Rauch ist ja nichts anderes als kleine Rußpartikel, die nach oben steigen. Und das wird inzwischen deutlicher sichtbar, weil sie, die Engines haben so viel Kraft oder diese neuen Konsolen haben so viel Kraft, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Also okay, machen wir halt 1 Million Partikel. Also warum auch nicht? Und dann funkt es und blitzt und raucht es überall, was natürlich den Gesamteindruck des Bildes dann irgendwie nochmal erhöht. Nicht nur für Explosionen, eben auch für Rauch, Feuer, Nebel, Schwaden oder den Heiligen Gral, Wasseroberflächen. Auch da Water in Videogames ist eine lange Geschichte. Gibt es immer mal so ein paar Videos, die das zusammenschneiden. Best Videogame Water. So, und da müssen Sie halt, können Sie sich überlegen, wie Sie das machen. Machen Sie das nur über die Oberfläche, also dass Sie sagen, im Grunde genommen, der fährt auf einer Ebene, aber wir verändern die Oberfläche, sorgen Sie dafür, dass sich das Partikel korrekt verhält. Hier so bei hier so einem Zelda-Spiel, da können Sie das eher mit Comics machen, also mit so einer Comic-Grafik machen. Was machen Sie, wenn etwas das Wasser aufprallt? Also wie animiert man das? Das ist eine große Herausforderung, weil bei Wasser, also Wasser, Pflanzen und Wetter, das sind so die drei großen Bereiche, in denen Grafik noch nach Herausforderungen sucht. Und auch da kann man erwarten, dass es, oh, History, gibt es ja so ein schönes History. Da erwarten wir einfach, dass es, History of Water and Video Games, dass es in den zukünftigen Generationen und den zukünftigen Engines immer noch ein bisschen besser wird. Far Cry war so eines der Spiele, da haben sie es zum ersten Mal richtig hingekriegt. Und sei es wegen, das halbe Spiel spielt im Wasser oder am Wasser und so, man muss halt auch zeigen, was man jetzt alles kann. Zu lange, gucken Sie es an, wenn Sie das interessiert, wie das wirklich anfängt in den 80ern und dann sich inzwischen halt zu Oberflächen hocharbeitet. Also Crysis war so ein Spiel, einerseits war es einer der ersten Shooter, der wirklich draußen gespielt hat, also Sie haben Pflanzen, Sie haben Himmel und eben nicht nur irgendwelche Verliese und unterirdischen Gänge und Sie haben Wasser. Das war also phänomenal, diese Engine, und die CryEngine ist ja bis heute auch immer wegweisend und so an der Spitze der Technik. Und da kann man dann sehen, ab wann wird Wasser wirklich Wasser, dass es spritzt, dass es sich bewegt, dass es Partikel hat. Inzwischen haben sie so ein bisschen wie den Uncanny Valley in der Grafik, also wo man jetzt menschliche Gesichter in Animationsfilmen gut hinkriegt, kriegt man Wasser jetzt in Computerspielen einigermaßen glaubwürdig hin. Da gibt es ganz spannende, auch da spannende Grafikdemos, wo man wirklich partikelweise Wasser animieren kann, auch in Aquarien, und wenn das Aquarium dann kaputt geht, wie das Wasser richtig rausläuft und so weiter. Also erwarte ich in den nächsten Jahren viele Spiele, die mit Wasser zu tun haben. So, wenn Sie ein Spiel entwickeln wollen, müssen Sie das natürlich alles, also weder die Festkörperphysik noch die Softbodyphysik noch die Partikelphysik, müssen Sie das nicht selber schreiben. Manche machen das, weil sie sagen, wir haben was ganz Spezielles damit vor. Die meisten aber greifen auf fertige Physik-Engines zurück. Ganz vorne die Physics von NVIDIA. Auf der Webseite sehen Sie auch, das ist ganz nett von Ihnen, ganz viele Beispiele. Also Game Info, wo Sie da ein paar Spiele sich anschauen können. Alice, Madness Returns, Batman, Arkham Asylum, können Sie dann auch reingehen. Und dann gibt es bis hin zu Demo-Videos, die Sie dann finden können. Wie sieht das eigentlich aus? GPU-Physik, also GPU wird auf der Grafikkarte ausgerechnet. Und dann wird halt geguckt, okay, wie ist das mit der Beleuchtung, aber vor allem auch, wie ist das mit dem Umhang und wie ist es mit und ohne Umhang und Fracture Physics und alles, was man da irgendwie ausrechnen kann. Alles, was die Grafikkarte ausrechnet. Und die Grafikkarte ist eben nicht mehr nur für die Grafik zuständig, sondern auch für die Physikberechnung. Also manche Grafikkarten machen das. GPU Physics, also auf der Graphic Processing Unit wird Physik ausgerechnet, wenn sie diese Physics Engine implementiert hat. Extra Rigid Bodies, also noch zusätzliche Festkörper. Und das ist das Schöne, auf dieser Webseite sehen Sie so ein bisschen die ganzen Parameter, die Ihnen die Physics Engine bietet. Und wie sieht es vorher nachher aus? Da habe ich auch dieses Mirror's Edge Ding, das finden Sie da auch. Also mit Cloth und ohne Cloth. Destructible Objects. Mit und ohne. Physics on, Physics off. Also da können Sie zu allen Spielen, also nicht zu allen, also zu vielen Spielen, die auf der Physics Engine basieren, so ein paar Demos sich anschauen, was es eigentlich ausgemacht hat, dass man damit Physics arbeitet. Die Havoc läuft aber ähnlich, also die hat ähnliche Eigenschaften und wird auch ähnlich oft verwendet, aber ich glaube, deren Verbleib ist nie so ganz klar. Die schraubt immer so am Rande des Konkurses und ich weiß gar nicht, in wessen Händen Havoc gerade ist. Es gibt es auch für Open-Source-Projekte, also es gibt die Open Dynamics Engine, auf den Stalker, World of Goo, Call of Juarez basieren, also durchaus Spiele, die mit dieser Physik-Engine dann sehr erfolgreich sind. Also dadurch, dass sie Physik einsetzen, das ist dann also eine vernünftige Alternative, wenn sie sich die Physics nicht leisten können. Oder wenn sie im 2D-Bereich arbeiten wollen, also mit Game Maker zum Beispiel, da können sie Box 2D, Box 2D benutzen. Da läuft dann Angry Birds oder hier Tiny Wings oder Crayon Physics Deluxe. Das ist ja auch ein wunderschönes Spiel, was Sie hier oben immer mal aufstellen. Das muss ich noch abschließend zeigen. Crayon Physics. Das ist ein Spiel, was wunderbar auf Touchscreens oder auf solchen Oberflächen funktioniert. Es ist auch wieder ein Puzzlespiel. Sie müssen irgendwie den Ball in den Stern zum Stern bekommen. Aber Sie müssen zeichnen. Und was Sie zeichnen, wenn es ein geschlossener Körper wird, wird der halt zum Festkörper. Automatisch. Und das läuft auf dieser Box2D-Engine. Und als die dann rauskam, war es sehr einfach, solche Spiele. Also sehr einfach nicht, aber ich glaube, dieses Spiel wurde dann in 3 Tagen entwickelt. Zumindest, wenn man dem Autor glaubt. Also alles, was Sie zeichnen, wird, es hat auch so eine Papiermetapher und so eine handgemalte Grafik. Was daran liegt, dass ja auch die wesentlichen Assets handgemalt werden. So, jetzt malen Sie sowas, so einen Impulsgeber. Und dann rollt das hier die Treppe runter. Und dann haben Sie den Level geschafft. Das ist einfach so ein Spiel, wo man sich wirklich überlegen muss, was man jetzt malt. Und je kreativer man ist, gerade in den höheren Leveln, je kreativer man ist, desto einfacher werden dann auch die Level. Ja, jetzt malt er sich hier so ein Auto. Oder sie, ich weiß gar nicht, wer da gerade spielt. Und das fährt dann los. Also wenn Sie hier so eine Narbe reinmalen, dann hängen die Objekte auch zusammen. Also das ist Crane Physics Deluxe. Sehr schön, haben wir oben auf unserem Touchscreen. Neben der Arcade steht ja da unser Infoscreen. Und da können Sie das Spiel mal ausprobieren.